ARD.
Ich bin sehr verwundert, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, hier wäre alles geräumt und gestreut, aber offensichtlich ist das nicht der Fall und es ist ja auch schon ein bisschen länger hier kalt.
Es ist Winter, es ist kalt und wir versuchen schnellstmöglich, bestmöglich, die Menschen auch durch diesen Winter zu bringen.
Wir wissen schon, dass nur noch 3,5 Jahre Zeit sind und wir werden sicherlich keine Maßnahmen ergreifen, die die Landesverwaltung jetzt erstmal für ein halbes Jahr wegen Umzügen lahmlegt.
Ich habe 2x20.000 Mark als Spende von den beiden bekommen, habe die sofort dann weitergeleitet an den Schatzmeister und habe das auch mir quittieren lassen und damit ist die Sache für mich erledigt gewesen.
Berlin rutscht und schlittert auf Schnee und Eis und auch der Senat kommt ins Schleudern. Für Kai Wegner und Co. ist es ein verkorkster Auftakt ins Wahljahr. Darüber reden wir heute in der Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB. Aber nicht nur das, auch in Brandenburg begeben wir uns auf glatten Untergrund, aber auf vergnüglichen, nämlich den Boden der Spekulation, Postenpoker, bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU. Und dann machen wir noch eine Zeitreise in die Vergangenheit, denn vor 25 Jahren begann der Berliner Bankenskandal. Was passierte damals nochmal genau und wie wirkt die Affäre bis heute nach? All das gibt's in dieser Folge der Spreepolitik. Herzlich willkommen, ich bin Sabine Müller aus der Berliner Landespolitikredaktion. Wir starten mit dem Glatteis in Berlin, gefährlich für Bevölkerung und für Politik. Und dazu ist meine Kollegin Angela Ulrich bei mir. Hi Angela.
Hallo Sabine, grüß dich.
Kai Wegner hat es eben zu Beginn des Podcasts gesagt, es ist Winter, es ist kalt. Ich füge da nochmal hinzu, es schneit ab und an und manchmal gibt es auch Eisregen. Wo ist das Problem?
Ja, das Problem ist, dass Berlin das halt nicht in den Griff bekommt, dass eben der Eisregen als Eisplatten, als spiegelglatte Eisflächen einfach ziemlich dauerhaft jetzt schon in dieser Stadt ist und dass darüber die Politik ins Rutschen kommt. Eine Freundin von mir, die ist gerade mit ihrer Schulklasse aus Freiburg hier. Nun ist Freiburg auch nicht so eisverwöhnt, aber die war fassungslos, wieso sie jetzt hier die ganze Zeit rutschen und ausrutschen muss. Und es ist ja, sind ja nicht nur die Eisflächen, es sind zum Beispiel eben auch Straßenbahnen, die leer fahren, das kommt dazu, das kam, weil es einen Streik gab und damit Oberleitungen nicht noch eisig bleiben sollen oder eben weiterhin enteist werden sollen, fuhren die Straßenbahnen dann weiterhin. Eigentlich eine gute
Idee. Nachdem sie tagelang nicht gefahren
genau,
waren, weil die Oberleitungen vereist waren.
Ja. Und als sie dann wieder fuhren, fuhren sie leer. Also Berlin macht gerade in dieser ganzen Eisnummer irgendwie keine gute Figur.
Lass uns doch mal kurz klären, wer ist denn eigentlich wo fürs Räumen zuständig?
Also für Straßen, Radwege, Fußgängerüberwege, Bushaltestellen, da ist die BSR zuständig. Für Straßen klappt es ja gar nicht so schlecht, ist mein persönlicher Eindruck. Für Radwege null, aber das wäre die BSR. Aber das merken wir als Menschen, die einfach in der Stadt leben, dass für Gehwege, für Bürgersteige die Hausbesitzer zuständig sind. Private Räumdienste und die funktionieren überhaupt nicht. Also das ist ja das Schlimme. Und die Ordnungsämter der Bezirke, die das Ganze überprüfen müssten, die sind auch überfordert. Also da haben sich ja eben schon extrem viele dann auf den Hosenboden gesetzt.
Zu den privaten Räumdiensten, also das kann ich total bestätigen. Also ich habe jetzt mehrfach
morgens
selber
geschippt
und gehackt, weil also zum Beispiel vor ein paar Tagen kam unser Privatbeauftragter Räumdienst nachmittags um 15.30 Uhr, was halt einfach verdammt spät ist. Klar, die machen auch nicht nur bei uns Eis und Schnee weg, aber es funktioniert tatsächlich nicht so richtig dolle.
Naja, und es war jetzt jahrelang nicht so kalt. Mein Eindruck ist auch, so richtige Eishacker hat auch kaum jemand. Ich würde das bei uns im Haus auch gar nicht ausschließen, noch im Keller stehen. Also es ist auch gar nicht so einfach, da selber aktiv zu werden. Aber es nennt sich Winter und es ist nun mal kalt und dann kann sowas passieren.
Und dann ist Berlin auch noch Streugut ausgegangen.
Absolut. Deswegen musste dann nachgeordert werden, 500 Tonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es wurde dann ja auch an einigen BSR-Höfen kostenlos Streugut ausgegeben.
An Privatleute, genau.
Genau, an Berlinerinnen und Berliner. Aber es hat natürlich endlos lang gedauert. Also warum das nicht früher kam, ist ja auch einer der Kritikpunkte, die man jetzt hört.
Und dann noch die Streusalzdebatte. Es ist ja so, dass Tausalz in Berlin nur die BSR benutzen darf auf den wichtigen Straßen. Ansonsten ist es ja aus Umweltgründen nicht erlaubt. Dann gab es Druck unter anderem vom regierenden Bürgermeister Kai Wegner. Und dann hat CDU-Verkehrssenatorin Ute Bonde den Einsatz doch ausnahmsweise erlaubt, um eben die gefährliche Lage zu entschärfen. Dann hat der NABU, der Naturschutzbund, ist dagegen vor Gericht gezogen und hat auch noch gewonnen. Also auch schon wieder irgendwie so eine wilde Debatte, oder?
Genau, einerseits kann man sagen, ist doch richtig, es war eine rechtlich heikle Nummer, das hat auch Kai Wegner selbst schon eingeräumt, so ein bisschen von einem Trick gesprochen und dass man da auch rechtliche Unsicherheiten habe, das jetzt per Allgemeinverfügung zu erlauben, dass Privatleute eben auch Salz einsetzen können. Aber es ist auch ein bisschen Pech, wenn der NABU in Berlin dagegen klagt. In Hamburg haben sie genau dasselbe gemacht, auch per Allgemeinverfügung für eine Weile Tausalz erlaubt. Da hat der NABU gesagt, na gut, die Lage ist so schwierig, wir lassen das, wir klagen jetzt nicht. Aber es soll jetzt eine rechtlich sichere Nummer geben, indem man das Straßenreinigungsgesetz angepackt hat. Da hat die Koalition jetzt einen Vorschlag gemacht. Die SPD hatte sich eben aus Umweltgründen, um die Straßenbäume nicht zu schädigen, lange dagegen gesträubt. Aber jetzt, angesichts dieser Lage, hat man sich geeinigt. Aber für diesen Winter wird das auf gar keinen Fall mehr wirksam werden.
Naja, also frühestens Mitte März. Wer weiß, auch in Berlin kann es ja manchmal so im März, April nochmal schneien, oder? Naja, gucken wir mal. Ich habe ja wirklich wie das Gefühl, die Republik lacht sich kaputt über Berlin. Also von wegen, die halbe Stadt ist eine Eisbahn, das Streugut geht aus. Erst fahren die Trams gar nicht wegen der Oberleitung, dann leer wegen des Streiks, aber damit die Oberleitung frei bleiben. Bestätigt das mal wieder die Erzählung, Berlin kann es nicht?
Ja, ich finde ein bisschen schon, weil man kann nicht all das dem regierenden Bürgermeister zum Beispiel anlasten. Das wäre unfair. Und auf der anderen Seite ist er aber der Landesvater. Und er ist ja hier auch mal angetreten mit nicht weniger als einem Slogan, der heißt Das Beste für Berlin. Das steht auf dem Koalitionsvertrag draufgedruckt. Und solche Krisensituationen sind ja immer Momente, die berühmten Gummistiefel-Momente, wenn eben manche es schaffen, sich dann als tatkräftig und als durchsetzungsstark zu zeigen. Und jetzt würde ich mal nicht von dem Lachmoment des Armin Laschet sprechen, das gab es ja auch, dass man sich wirklich fürchterlich blamieren kann, aber ein Tennisspiel zur falschen Zeit oder jetzt eine schwierige Kommunikation rund um Glätte und Tausalz, dann auch noch Pech mit Gerichtsentscheidungen für Wegner, sage ich jetzt mal, es ist, wie gesagt, der Rechtsstaat ist da völlig korrekt, dass es dann solche Entscheidungen gibt, aber das macht einen wahnsinnig unsouveränen Eindruck und da hat schon der Regierende auch seinen Teil dazu beigetragen. Er hätte es besser machen, er hätte einen besseren Eindruck machen können.
Also es war schon ein ziemlich verkorkster Start in ein Wahljahr, das muss man ja auch immer dazu sagen. Was ist denn deine Prognose? Hängt das Kai Wegner jetzt noch lange nach, das alles? Oder ist das in ein paar Wochen vergessen, Schnee geschmolzen?
Genau, das Eis weggetaut dann irgendwann. Also es kann ja noch eine ganze Menge passieren. 20. September ist unser Wahltag. Also da würde ich jetzt mal nicht sagen, dass dann noch über Tausalz, Streugut und Ähnliches gesprochen wird. Und auch so im persönlichen Gespräch habe ich viele, die sagen, Mensch, dieses Tennisspiel damals im Stromausfall, im Blackout, der Mann musste doch mal kurz durchatmen, hat dann die Behebung der Krise ja auch überhaupt nicht vermindert. Aber dieser Eindruck, dass man kein Gespür hat dafür, wo man zur richtigen Zeit vielleicht doch lieber gewesen wäre, also beim Stromausfall, dann doch mal bei den Leuten mit einer Thermoskanne heißem Tee, um ein bisschen aufzurütteln und zu sagen, ich bin bei euch, dass er dieses Gespür nicht hat, mein Gefühl ist schon, dass mindestens die politischen Gegner ihm das sehr dauerhaft aufs Butterbrot schmieren. Und da ist so ein bisschen so ein Vertrauen auch erschüttert worden, dass es halt doch schwierig ist für diesen regierenden Bürgermeister, für seine CDU, die Stadt wirklich voranzubringen. Ich meine, es gibt eine Sache, die Verwaltungsreform, sehr technisch, die hat Kai Wegner auf die Reihe gebracht. Aber wenn man mal rumfragt, wie viel anderes ist denn noch vorangekommen, sogar beim Parkausweis, beim Anwohnerparken, wo man denkt, so schwer kann das nicht sein, kommt diese Regierung nicht in die Pötte. Und deswegen habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass zum Beispiel jetzt Tennis oder Glätte ihn jetzt schon seinen Job kosten werden, auf gar keinen Fall. Aber dass es schwieriger, rutschiger, tausalziger unter seinen Füßen geworden ist, das habe ich schon.
Werden spannende Monate bis zur Wahl. Danke dir, Angela, für den Blick auf das Eis und den Schnee und Kai Wegner und überhaupt.
Danke dir.
Jetzt wechseln wir thematisch rüber nach Potsdam und bei mir ist jetzt Thomas Bittner aus der Brandenburger Landespolitikredaktion. Hallo Thomas.
Hallo.
Ganz kurz, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen. Thomas, in Brandenburg hat es in den letzten Tagen und Wochen auch geschneit und es hat Eisregen gegeben, aber zu so politischen Versagensdebatten hat das nicht geführt oder habe ich da was verpasst?
Der Unterschied zu Berlin ist, dass in Brandenburg natürlich die Kommunen zuständig sind für all diese Vorkehrungen. Und natürlich gibt es auch ein Landesbetrieb Straßenwesen, der sich darum kümmern müsste, dass die Straßen freigehalten werden. Das ist aber auch relativ gut gelungen. Wir waren mit unseren Kollegen ja ein paar Mal jetzt auch da, wo die Straßenmeistereien sich vorbereitet haben auf die Wetterlage. Und ja, die Salzvorräte sind da, die Splitvorräte sind da. Und wenn es Kritik gibt, dann richtet die sich vielleicht an die Kommunalverantwortlichen, aber niemals an die Landesregierung.
Gut, haben wir das geklärt. Dann lass uns jetzt schauen auf die laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU. Und da interessiert mich heute vor allem die Frage des Postenpokers. Aber erstmal kurzes inhaltliches Update. Wie weit sind die Verhandlungen?
Wir wissen es nicht, weil uns natürlich sehr viel vorenthalten wird. Ich kann mich erinnern an den Anfang von Kenia damals, als SPD, CDU und Grüne verhandelten. Da hatte man sich für die Koalitionsverhandlungen ein Hotel gebucht und die Journalisten waren dann in der Lobby und warteten auf die Zwischenergebnisse. Und die kamen dann auch, das waren nicht immer sehr intensive Informationen, aber auf jeden Fall gab es so eine Art Pressearbeit. Das wird in diesem Jahr, passiert sowas überhaupt nicht. Es wird sehr klandestin hinter verschlossenen Türen. Wir kennen auch die Zwischenstände nicht. Wir wissen nur so viel. Es gibt ja 5 Arbeitsgruppen, Fachgruppen, die sich mit konkreten Themen beschäftigen sollen, wo Vertreter von SPD und CDU immer 5:5 beieinander sitzen. Die sind gerade unterwegs. Die haben auch die Ferien genutzt, um weiterzukommen. Und Anfang der Woche sollen sie fertig werden. In der nächsten Woche dann geht es an die Hauptverhandlergruppe. Das ist dann das wichtigste Thema. Vor allem, was ist finanzierbar von den Vorschlägen, was aus den einzelnen Arbeitsgruppen gekommen ist. Und dann muss die Hauptverhandlergruppe natürlich das alles zu einem Guss machen, zu einem Koalitionsvertrag, der, wird ja immer wieder gesagt, sehr kurz sein wird. Wenig Prosa, wenig Politik sondern sehr konkrete Vorhaben. Wollen wir mal sehen.
Nun heißt es ja bei solchen Koalitionsverhandlungen immer, Personalien werden zu allerletzt besprochen. Ist das wirklich so?
Formal ja. Und tatsächlich gibt es Leute, die uns erzählt haben, sie haben erst am Tag vor der Gründung oder Bildung des Kabinetts einen Anruf bekommen. Kannst du bitte mal kommen? Es gibt ein wichtiges Gespräch und dann haben sie erfahren, dass sie Minister oder Staatssekretäre wurden. Sowas gab es. Es gab auch Leute, die erst am Tag vor der Ernennung neuer Minister erfahren haben, dass sie nicht mehr dabei sind. Und natürlich sagt jetzt die Verhandlergruppe, wir machen erstmal die Inhalte und dann machen wir die Verteilung. Aber ich glaube das nicht ganz. Es gibt natürlich ja auch schon aus strategischen Gründen den Blick von bestimmten Parteien auf bestimmte Themen, die man für sich reklamiert und die man dann am Ende auch bei sich umsetzen will. Man verhandelt ja auch vielleicht in der Gruppe etwas anders, wenn man weiß, dieses Ministerium, diese Geschichte, die landet am Ende auf meinem Tisch.
Da kommen wir gleich noch zu, aber sag mal, wie viele Posten im Kabinett sind denn überhaupt neu zu vergeben? Sind das jetzt nur die 3 Ministerien, die das BSW bisher hatte, das ja jetzt dann eben aus der Regierung raus muss?
Ja, könnte man meinen, das Finanzministerium, das Gesundheitsministerium und das Verkehrsministerium, das sind diese 3 Posten. Aber die CDU hat ziemlich deutlich gesagt, wir sind hier nicht die Lückenfüllerpartei, die sozusagen nur die Lücke füllt, die dann das BSW hinterlässt. Und es ist auch interessant, und davon hängt es, glaube ich, ab, ob Dietmar Woidke diesen Neustart auch für eine Kabinettsumbildung mit Ministern seiner eigenen Partei nutzt. Dann könnte man nämlich auch ein bisschen was verschieben. Dann
also was will der SPD-Ministerpräsident tatsächlich erreichen?
Er könnte natürlich auch ein Signal setzen, dass er in seine eigene Partei geht, dass da an der Stelle auch ausgewechselt wird. Und dann müssten zum Beispiel auch SPD-Ministerinnen oder Minister gehen und andere kommen woanders hin.
Nun war für die CDU ja immer das Innenministerium ein wirkliches Schlüsselressort. Also wir hatten da Jörg Schönbohm, wir hatten Michael Stübgen. Wird die CDU dieses Ministerium für sich reklamieren?
Na, für sie ist natürlich wichtig, dieses Thema. Da steckt ja beim Innenministerium Polizei, Sicherheit, da steckt aber auch das Thema Migration. Das ist eines der wichtigsten Themen zurzeit dahinter. Und die Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema beschäftigt, die hat auch noch Justiz mit auf der Liste. Also das ist schon für die CDU ein ganz wichtiges Ministerium. Auch das Justizministerium war, als die CDU mitregiert hat, auch in der Hand der CDU. Diese Bereiche sind für die CDU schon wichtig. Aber da gibt es ein Problem und das heißt René Wilke, was eigentlich kein Problem ist, sondern Dietmar Woidke.
Der jetzige Innenminister von der SPD.
Der jetzige Innenminister Dietmar Woidke hat ihn aus Frankfurt geholt. Er hätte da ganz sicher, davon gehen alle Beobachter aus, die Wahl zum Oberbürgermeister, die dann anstand, die hätte er sicherlich gewonnen. Dann wäre er weitere 8 Jahre Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder gewesen. Er hat ihn rausgeholt da, hat gesagt, komm in mein Innenministerium, ich brauche dich hier. ihn jetzt wieder gehen zu lassen oder ihm ein anderes Ressort zu geben oder irgendeine andere Aufgabe, das weiß ich nicht, ob das Woidke mitmacht. Und dann müsste die CDU quasi auf ein anderes Schlüsselressort ausweichen. Dazu müsste ihm aber Woidke dann der CDU schon was anbieten.
Was könnte die CDU denn noch interessieren? Also keine Ahnung, Finanzen, Bildung, Verkehr, Gesundheit, wichtig ist ja eigentlich alles.
Ja, man muss vielleicht auf die Schlüsselressorts gucken. Da, wo in einem Land die größten Ressourcen sind, das ist natürlich Polizei, die Polizisten, das ist die größte Gruppe derjenigen, die im Landesdienst sind, und noch eine viel größere Gruppe, die Lehrer, die Lehrkräfte. Also Bildung ist natürlich ein wichtiges Thema. Die SPD hat, nachdem Marianne Birtler, die damals Bündnisgrün war und als erste Bildungsministerin das ganze Bildungssystem in den 90er Jahren erstmal umgebaut hat, hat die SPD das Ministerium übernommen, dann eigentlich auch nicht wieder weggegeben. Vielleicht würde das jetzt mal so eine Situation sein, dass man der CDU mal sagt, probiert ihr es. Aber da gibt es ja auch einen SPD-Minister Freiberg, nur der ist von der SPD in Mecklenburg-Vorpommern verankert. Der kam ja als Staatssekretär aus Mecklenburg-Vorpommern. Der hat also auch keine Hausmacht in der SPD. Man würde also auch keinem Unterbezirk oder keinem Kreisverband der SPD irgendetwas Böses antun, wenn man sagt, Herr Freiberg, es war eine gute Zeit mit Ihnen, aber jetzt müssen wir jetzt einsehen, dass dieses Ressort vielleicht an die CDU geht. Wäre eine Möglichkeit.
Man könnte ja auch ein bisschen insofern umbauen, dass man ein neues Ministerium macht. Also hier ein bisschen was nehmen, da ein bisschen was nehmen. Siehst du das?
Also ja, das ist theoretisch möglich. Es gibt so Abteilungen, ich nenne es mal ja die Verbraucherschutzabteilung, die wechselte mal vom Sozialministerium ins Umweltministerium. Es gibt die Europaabteilung, die war mal bei Justiz, jetzt ist sie bei Finanzen. Es gibt jetzt das Thema Digitalisierung, das hat man jetzt ans Justizministerium angeschlossen. So eine Abteilung könnte man rausnehmen und macht man ein Ministerium für Europa und Digitalisierung. Aber Brandenburg hat schon im Kabinett neben dem Ministerpräsidenten 10 Minister, weil bei uns in Brandenburg ist die Chefin der Staatskanzlei auch eine Ministerin. Das bedeutet also 10. Und wenn wir jetzt mal vergleichen, das ist so, Berlin hat auch 10 Senatorinnen und Senatoren, Sachsen hat auch 10, aber mal vergleichbare Länder wie Sachsen-Anhalt kommt mit 8 aus, Mecklenburg-Vorpommern mit 8. Also dass man jetzt aus 10 11 macht, bloß damit man noch ein bisschen Spiegel hat, das kann ich mir nicht vorstellen.
Jetzt haben wir über die Ministerien und mögliche Aufteilung gesprochen. Lass uns mal aufs Personal gucken. Hat die CDU denn überhaupt ministrables Personal? Also ich meine, der Landesvorsitzende der CDU-Fraktionschef Jan Redmann hat sicherlich einen Erstzugriff. Was gibt es darüber hinaus noch? Müsste man Leute von außen holen?
Also Jan Redmann muss ins Kabinett, kann ich mir nicht anders vorstellen. Es ist auch schon mal so gewesen, dass Dietmar Woidke eine Koalition mit der CDU ausgeschlagen hat, weil der damalige Spitzenkandidat Professor Schirak, der noch eine gut gehende Orthopädiepraxis in Cottbus hat und die nicht aufgeben wollte, ein Minister darf aber kein Gewerbe noch neben dem Ministeramt haben. Und er hatte damals gesagt, ich gehe nicht ins Kabinett, bleibe in der Fraktion. Da hat Dietmar Woidke damals gesagt, nee, dann kann ich nicht mit der CDU regieren, und ist bei der Linken damals geblieben. Also das ist eigentlich nicht denkbar, dass Jan Redmann dann vielleicht Fraktionsvorsitzender bleibt und Landesvorsitzender, sondern er müsste auch ins Kabinett gehen, und er müsste natürlich auch ein Schlüsselressort haben, weil am Ende ist man ja der Vizeministerpräsident, und das kann man nur, wenn man auch natürlich ein Amt hat, das eine gewisse Relevanz hat, und er ist ja ein promovierter Jurist. Und als Jurist kann man ja in vielen Abteilungen der Verwaltung, kann man fast alles, ob Wirtschaft nun sein Thema ist, weil das auch mal diskutiert wird. Wirtschaftsthema ist ja für die CDU auch wichtig, dass er in die Wirtschaft geht. Müsste man aber auch einen SPD-Minister dann austauschen, das ist auch ein Problem. Das muss ich noch zeigen. Ich habe Herrn Schirak schon erwähnt, der als Arzt sicherlich sowas wie Soziales, Gesundheit, aber auch Wissenschaft, Forschung machen kann, ist Professor. Aber wie gesagt, da ist ja noch die Arztpraxis, das geht sicherlich nicht so gut. Es gibt Christi August zum Beispiel, ist eine Bildungspolitikerin, die stellvertretende Landesvorsitzende ist, auch Landesvorsitzende der Frauenunion, also die auch durchaus eine Rolle spielt, die auch in den Arbeitsgruppen da eine gewisse Rolle spielt. Vielleicht wäre sie eine, die durchaus ministrabel ist. Rainer Genilke, der jetzt Vizepräsident für die CDU im Landtag ist, der war selber schon Verkehrsminister, Infrastrukturminister, der könnte das machen, der ist auch innenpolitischer Sprecher, also der ist auch in verschiedenen Bereichen ganz aktiv, aber die CDU muss auch aufpassen, die hat ja nur 12 Abgeordnete in der Fraktion. Und wenn dann von den 12 auch noch 2 oder 3 ins Ministerium gehen, dann haben wir gar keine arbeitsfähige Fraktion mehr. Und das ist ja eine Regierungsfraktion, die hat ja dann gut zu tun. Also vielleicht holt man sich dann auch Expertise von außerhalb. Wobei, da hat die CDU auch ein bisschen Pech gehabt. Jörg Schönbohm hat Personal von außen geholt. Ich erinnere an Schelter, an Firnis. Das waren Minister, die dann auch aus nicht besonders angenehmen Gründen zurücktreten mussten. Also da muss man dann auch gut suchen, dass man einen eine Fachkraft findet, die eine Beziehung zu Brandenburg hat, die die Brandenburger gut versteht und die auch in Brandenburg gut regieren könnte.
Noch ist das, was wir hier gerade besprochen haben, Spekulation. Wann haben wir denn Klarheit?
Also muss man hinten rechnen. Am 14. März will die SPD ihren Landesparteitag machen. Die CDU hat gesagt, wir machen keinen Landesparteitag, wir machen eine Mitgliederbefragung. Das letzte Mal, als die CDU in der Regierung war, da hat die Mitgliederbefragung 14 Tage gedauert. Rechnen wir also von diesem 14. März, das muss ja der Termin sein, wo SPD sich einigt und wo CDU auch schon einig sein muss, 14 Tage zurück, da sind wir bei Ende Februar. Wir müssen in den nächsten 14 Tagen Klarheit kriegen.
Bin gespannt drauf. Thomas, ganz herzlichen Dank.
Gern.
Zum Schluss der Spreepolitik kommen wir nochmal zurück nach Berlin und machen eine Reise zurück ins Jahr 2001. In eine Zeit, wo in der Hauptstadt seit 10 Jahren eine große Koalition regiert aus sehr mächtiger CDU und ziemlich schwacher SPD. Dann löst eine Parteispende an die Berliner CDU ein Erdbeben auf der landespolitischen Bühne aus und bringt einen Politkrimi ins Rollen, der als Berliner Backenskandal in die Geschichte eingehen wird. Was war da los vor 25 Jahren und wo sind heute noch Spuren des Skandals sichtbar? Das bespreche ich jetzt mit meinen Kollegen Thorsten Gabriel und Boris Hermel. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Den großen öffentlichen Knall in diesem Krimi gab es am 8. Februar 2001. Da wurde eine Parteispende an die CDU bekannt, bei der nicht alles mit rechten Dingen zuging. Was war das für eine Spende? Von wem kam die? An wen ging die in der CDU? Warum wurde da gespendet? Gibt uns erstmal sozusagen die Basics.
Thorsten, du warst dabei, du fängst an.
Ja, genau. Das war ein denkwürdiger Abend im Roten Rathaus. Ich weiß noch, eine Zeitung hatte vorab geschrieben, es gebe da eine Parteispende, CDU-Krise. Und dann standen wir also da, der Kollege von der Abendschau und ich, und haben bis wirklich tief in den Abend hinein, bis, weiß ich nicht, kurz vor 11 oder so dort gewartet, weil im Roten Rathaus dann der regierende Bürgermeister, damals Eberhard Diepkin, CDU, sich mit seinem CDU-Fraktionschef Klaus-Rüdiger Landowski zurückgezogen hatte, um zu beraten, wie das denn jetzt weitergeht. Und dann bekamen wir tatsächlich von Klaus Landowski auch einen O-Ton auf den Treppen des Roten Rathauses im Flur, wo er mit einer Beiläufigkeit sagte, ja, das stimmt, ich habe da 20.000 Mark von den beiden, die er nannte, bekommen. Das waren zwei Parteifreunde. Und das habe ich ordentlich weitergegeben und damit war die Sache für mich erledigt.
Man muss dazu sagen, das war eine Barspende, ne?
In Umschlägen,
genau. In seinem Bankbüro.
Wie man das damals so machte.
Fünf Jahre zuvor, mitten im Wahlkampf, also kurz vor der Abgeordnetenhauswahl 95, kamen die da reingelaufen mit zwei Umschlägen und 20.000 Mark jeweils drin und haben die Landowski gegeben. Barspenden waren schon damals in der CDU verboten.
Genau das und eben auch, es war, ich weiß noch, an dem Abend, als wir da standen, Er hat das so beiläufig gesagt, dass man irgendwie wusste, das kann nicht so einfach erledigt sein. Das war nicht einfach so. Also man war jetzt mit dem Parteienrecht, an dem Abend waren wir auch nicht so ganz vertraut, dass wir wussten, sind Barspenden zulässig gewesen da oder nicht. Aber man wusste irgendwas, also da muss mehr sein. Und dann kam das ja auch nach und nach ans Licht, denn die Parteispenden fanden eben Mitte der 90er statt in zeitlicher Nähe zu einem Bankkredit, den eine Bank den beiden gewährt hatte, an deren Spitze wiederum auch Klaus Landowski als Bankchef stand.
Heute ist es eigentlich unvorstellbar, dass wir damals einen CDU-Fraktionschef hatten, der gleichzeitig Vorstandschef einer Bank war, die dem Land gehörte, ein Teil der Bankgesellschaft damals war, der Berlin-Hüb nämlich. Und Thorsten, das ist ja genau geschildert, diese beiden CDU-Politiker, die gespendet haben, Klaus Hermann Wienhold und Christian Neuling, die hatten eine Firma gegründet, die nannte sich Aubis und die wollten das ganz große Rad drehen. Die hatten eigentlich gar nicht, erstens keine Erfahrung, auch kein großes Eigenkapital. Die haben 650 Millionen Mark Kredit bekommen von der Berlin-Hüb, also von Landowskis Bank, und sind damit auf ganz große Einkaufstour im Osten gegangen und haben Plattenbauwohnungen en gros eingekauft und wollten sie als Zwischenerwerber dann sanieren und lukrativ weiterverkaufen. Das waren am Ende 15.000 Plattenbauwohnungen. Da kam noch hinzu, dass es das Altschuldenhilfegesetz gab damals. Da konnten sich die früheren ostdeutschen Wohnungsbaugesellschaften von Altschulden befreien, indem sie großflächig verkauft haben. Das haben die beiden ausgenutzt und sind da auf Einkaufstour gegangen und damit grandios vor die Wand gefahren. Das ganze Geschäft ging überhaupt nicht mehr auf. Und am Ende wurde dieser Kredit für die Berlin-Hüb und Landowski dann notleidend.
Und man muss vor allen Dingen auch dazu sagen, es war durchaus so, dass es zwar diese zeitliche Nähe zur Parteispende gab, man aber sozusagen nie genau einen Beleg dafür finden konnte, dass es sozusagen, dass die Parteispende in irgendeiner Weise diesen Kredit befördert hat. Was man aber weiß und was, Boris, du damals auch intensiv mit recherchiert hattest, war, dass es eben auch Unterlagen gab, die belegt haben, dass es in der Bank erhebliche Widerstände dagegen gab, den beiden einen Kredit in dieser Höhe auszureichen.
Genau so ist es. Es gab Vorstände, ironischerweise die beiden, die hinterher auch verurteilt wurden, die gesagt haben, das wollen wir eigentlich nicht und das ist viel zu viel Geld, was wir denen da geben und das ist viel zu riskant. Die sind aber nicht durchgedrungen. Am Ende hat auch Landowski dann mit dafür gesorgt, dass dieser Kredit ausgereicht wurde und musste dann auch damit umgehen, dass dieser Kredit notleidend wurde, also ausgefallen ist und irgendwie in den Büchern korrigiert wurde. Und da fing dann der eigentliche Bankenskandal erst an.
Also das heißt, diese Spende war nur sowas wie ein Symbol oder eigentlich fast nur eine Fußnote für das, was dann tatsächlich zutage trat?
Also was zutage trat, ist, dass die Berlin-Hyp das Problem hatte, dass dieser Kredit ausfiel. Mit 650 Millionen Mark damals noch. Und sie irgendwie dafür sorgen mussten, dass das verschleiert werden konnte, damit diese Pleite nicht bekannt wurde. Und das ist dann folgendermaßen vonstatten gegangen, dass in der Bank ein anderer Bankmanager sich ein Fondsmodell ausgedacht hat, ein Immobilienfondsmodell. Und dann wurden Immobilienfonds aufgelegt. Da wurden unter anderem diese ganzen Aubis-Wohnungen reingeschoben. Und diese Fonds wurden ausgestattet mit unfassbaren abenteuerlichen Garantien. Also die Bankgesellschaft garantierte Mieteinnahmen für diese Plattenbauwohnungen und andere dann aufgekaufte Immobilien, die wurden dann in einem atemberaubenden Tempo aufgekauft und in einer atemberaubenden Masse aufgekauft, um immer wieder neue Fonds aufzulegen. Diese Fonds waren dann für die Anleger wahnsinnig lukrativ, weil diese Mieten garantiert waren, auch wenn die Plattenbauwohnungen überhaupt nicht vermietet waren, musste die Bank die Miete dann sozusagen ausgleichen. Ausschüttungsgarantien waren dabei in einer gewissen Höhe, und dann hinterher Andienungsrechte, sogenannte, dass man nach 25 oder 30 Jahren Laufzeit das ganze Geld zurückkriegte. Möglicherweise noch mit 15% plus obendrauf. Also wahnsinnig tolle Garantien. Deswegen auch 50.000 Anleger wurden angelockt. Die haben gesagt, nehmen wir sofort mit. Und das Ganze wurde dann ein Schneeballsystem. Also es wurde klar, dass auch die neu angekauften Immobilien, die in den Fonds steckten, dass die überhaupt nicht geliefert haben, was eigentlich versprochen worden ist. Das waren irgendwelche Supermärkte in Westdeutschland, teilweise bis in die USA, in Texas wurden Immobilien angekauft und so weiter. Und immer neue Verluste türmten sich auf und wurden immer wieder kaschiert durch die Auflage neuer Fonds. Und am Ende war es irgendwann so, dass das Schneeballsystem zusammenbrach. Und
wie das dann, immer so ist bei Schneeballsystemen, genau. Oder? Ja.
Und vor allen Dingen, du hast es gerade gesagt, es wurden Anleger gelockt mit quasi rundum sorglos Angeboten. Und das macht auch nochmal dieses Desaster besonders, weil diese 50.000, von denen du gesprochen hast, das waren eben nicht irgendwie obere 10.000, die viel Geld hatten und irgendwo in Fonds gesteckt haben, sondern es waren teilweise Leute, die wirklich im Grunde gar kein Eigenkapital mitgebracht haben und trotzdem da dachten, sie können das große Geld machen, weil ihnen das auch versprochen wurde.
Und politisch hatte das Ganze ja tatsächlich auch drastische Folgen. Ich meine, die SPD hat die Koalition mit der CDU aufgekündigt. Es kam dann zu Neuwahlen und zur ersten rot-roten Koalition in der Republik, war ja auch heiß umstritten. Und für Berlin hieß das jetzt aber vor allem auch, dass eine Zeit des Sparens und des Kürzens beginnen musste, deren Folgen wir auch heute noch spüren. Also war das jetzt allein wegen der Schieflage der Bank und wegen der Milliarden, die dazu geschossen werden mussten?
Also die Bankenkrise, der Bankenskandal hat das total verstärkt. Es war aber nicht nur deswegen. Wenn man sich die Verschuldungsquote des Landes Berlin anguckt in den 90er Jahren, da ist man hochgegangen von 8 Milliarden Euro, ich sage das mal in Euro, 1991 auf fast 40 Milliarden in 2001, also 10 Jahre später, ist schon deutlich geworden.
Verfünffachung, Wahnsinn.
Das ist echt viel, es war auch viel mehr vom Niveau her, als der Bundeshaushalt hochgegangen ist in der Schuldenquote. Das hat natürlich verschiedene Ursachen gehabt. Das hat unter anderem die Ursache gehabt, dass die Berlin-Förderung des Bundes total runtergefahren wurde nach der Wende. Das hatte damit zu tun, dass Eberhard Diepgen dann, was viele auch richtig fanden, gesagt hat, wir sind hier die Werkstatt der Einheit. Wir können hier nicht unterschiedliche Lohnniveaus im öffentlichen Dienst haben. Also der hat die angeglichen. Das war natürlich auch nochmal teuer an Personalkosten und so weiter. So hat sich das alles schon vor Beginn des Bankenskandals wahnsinnig finanziell schwierig entwickelt. Und dann kam Die Bank musste dann ja erstmal mit 1,7 Milliarden Euro aus dem Landeshaushalt vor der Pleite gerettet werden 2002. Das hat natürlich das total verstärkt. Und danach war, du hast es angesprochen, Rot-Rot am Start, SPD-PDS zum ersten Mal, Tabubruch im Übrigen. Und die mussten erstmal den Karren aus dem Dreck ziehen und haben an diesen Sparen, bis es quietscht, Sparkurs aus dem Boden gestampft, Solidarpakt im öffentlichen Dienst, Lohnverzicht im öffentlichen Dienst bei den öffentlich Bediensteten. Das hat es vorher auch noch nie gegeben, hat Verdi dann mitgemacht, weil die auch gesehen haben, wir haben ja ein echtes Finanzproblem. Das war eine Zäsur.
Ja, vor allen Dingen war es auch, wenn man sich das jetzt rückblickend betrachtet, eine irre Zeit auch deshalb, weil hier eine Sparpolitik betrieben wurde von einer Koalition links der Mitte. Die hat aber, weiß ich nicht, Wohnungen verkauft, sie hat die Gehälter gekürzt im öffentlichen Dienst und alles Dinge getan, von denen, sagen wir mal, Sozialdemokraten, Sozialisten, Linke eigentlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, wie könnt ihr das tun? Und das ist auch etwas, was ich ja auch die PDS und spätere Linke ja immer wieder anhören musste. Warum habt ihr da eigentlich mitgemacht?
Ja, und die sehen das ja heute auch ganz kritisch. Die sagen ja heute auch, das war im Prinzip der Sündenfall. Vor allem der Verkauf der größten landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft GSW im Jahr 2006 mit 70.000 Wohnungen an amerikanische Finanzinvestoren. Die hießen auch noch Cerberus damals, die das gekriegt haben. Also das
Höllenhund.
Höllenhund, genau. Das sehen die heute auch als riesengroßen Fehler. Nicht nur die Linke, Nachfolger der PDS, sondern auch die SPD.
Und auch nochmal so eine Fußnote. Ich meine, auch alleine die Tatsache, dass der Finanzsenator zur damaligen Zeit Thilo Sarrazin hieß, wenn man betrachtet, welchen Weg er hinterher genommen hat und wo er heute steht und welche Einwürfe von rechter Seite er gibt, dann muss man auch sagen, Wahnsinn, was Berlin da auch erlebt hat an der politischen Spitze.
Und wenn wir nochmal auf die CDU gucken, für die hat das ja damals dann auch den Absturz bedeutet. Also ich meine, freier Fall, 10 Jahre lang ist die quasi gar nicht mehr auf die Füße gekommen. Wenn wir jetzt schauen, der damalige regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen, das ging noch halbwegs glimpflich für ihn aus. Der war dann auch halt wieder als Anwalt tätig. Aber CDU-Fraktions- und auch Bankchef Klaus Landowski, den traf es ja härter. Der musste sich gemeinsam mit Bankmanagern vor Gericht verantworten. Wie ist denn das ausgegangen?
In 2 Verfahren ist er Beschuldigter gewesen, mit mehreren anderen Bankern zusammen. In dem einen Verfahren, das auch zum Ende geführt wurde, ist er dann verurteilt worden zu 1 Jahr und 4 Monaten auf Bewährung. Hat das aber nicht hinnehmen wollen, ist von BGH gegangen, der hat es bestätigt. Dann war es fast schon rechtskräftig. Dann hat er aber nochmal eine Verfassungsbeschwerde losgetreten beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und das hat dann gesagt, der Schaden, den ihr, liebes Landgericht, da nachgewiesen habt, der ist nicht konkret genug und hat es zurückverwiesen und dann ist er letzten Endes doch freigesprochen worden.
Was aber auch deutlich gemacht hat, und das haben alle Beobachter ja zur damaligen Zeit auch gesagt, die sich mit diesen Rechtsfragen auskannten, dass der Untreue-Paragraph oder das, was als Untreue bezeichnet wird, eben im Gesetz halt so schwammig definiert ist, dass es eben ganz schwer ist, auf der Grundlage auch konkrete Nachweise zu treffen.
Also auch Karlsruhe hat damals gesagt, dass Pflichtverletzungen sind eindeutig da, aber der Schaden ist nicht konkret genug, deswegen Zurückverweisung und dann wurde er freigesprochen. Er hat es damals gewertet als Freispruch erster Klasse. Viele haben gesagt, das ist ein Freispruch zweiter Klasse.
Lasst uns mal einen Strich drunter machen. Jetzt 25 Jahre später, welche Blessuren, welche Narben sind geblieben von damals? Also sind Spuren von diesem Bankenskandal heute in Berlin noch sichtbar?
Ja, wir haben es ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Also es gab 2018 dann mal eine Schlussrechnung im Prinzip. Berlin hat ja nicht nur diese 1,7 Milliarden reinschießen müssen, um die Bank vor der Pleite zu retten. Berlin musste die Bank hinterher verkaufen. Das war eine Auflage der EU-Kommission, die Beihilfen nur damit genehmigt haben des Landes. Also diese vielen Gelder aus dem Landeshaushalt, die reingepumpt wurden. Und Berlin musste etwas tun. Das war auch eine irre Situation. 2002 mussten die Abgeordneten, die konnten kaum schlafen davor, die Entscheidung treffen, Bürgschaften zu geben über bis zu 21,6 Milliarden Euro in die Zukunft.
Unvorstellbare Summe.
Am Ende, Schlussrechnung habe ich angesprochen, am Ende sieht die so aus, dass der Schaden bei ungefähr 7 Milliarden Euro lag, um diese ganzen Risiken zu verbürgen und die sind wirklich abgeflossen. Die Bank ist dann zu einem politischen Preis verkauft worden an den Sparkassen- und Giroverband, der hat einen hohen Preis bezahlt, 5,4 Milliarden. Die Berlinovo, diese Bad Bank, in die Immobilienfonds hinterher verschoben wurden, die hat am Ende relativ klug es geschafft, viele Pflegeheime, zehntausende Wohnungen, die alle nicht in Berlin lagen, dann zu verkaufen, da auch nochmal Einnahmen zu generieren, sodass man ungefähr plus minus null rausgekommen ist, rein rechnerisch. Aber wir haben ja schon angedeutet, Thorsten, da kannst du auch nochmal ergänzen, wir haben eine Bank verloren, die uns mal gehörte. Wir haben diesen Solidarpakt im öffentlichen Dienst lostreten müssen mit Lohnverzicht. Wir haben auf Brückensanierung, auf Straßensanierung, die uns heute alle auf die Füße fallen, verzichtet. Wir haben eine GSW verkauft. Also da ist natürlich ein Schaden entstanden, klar.
genau. Und auch im Nahverkehr, wenn man jetzt denkt, immer, warum habt ihr nicht früher neue U-Bahnen gekauft, neue S-Bahn-Verträge geschlossen, all das spielt da ja mit rein, weil einfach gesagt wurde, nein, machen wir nicht. Oder auch fehlende Lehrkräfte, muss man sagen. Also es wurden in den 2000er Jahren einfach, gab es einen Einstellungsstopp, es wurden keine Lehrkräfte eingestellt und hinterher fragte man sich dann, ja, warum haben wir eigentlich zu wenig an Bord? Ja, da fehlt eben eine ganze Generation.
Ja, es mag 25 Jahre her sein, aber es ist nicht vorbei. Zumindest nicht wirklich. Vielen Dank, Thorsten Gabel und Boris Hermel, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Und das war's auch schon wieder mit der Spreepolitik in dieser Woche. Zum Schluss wie immer noch ein Podcast-Tipp von mir. Falls Ihnen der Kopf brummt angesichts von Politikgeschichten, die fast zu absurd sind, um wahr zu sein, hören Sie mal rein bei Alles gelogen. Da erzählen die Hosts in jeder Folge zwei unglaubliche Geschichten aus ihrem Leben und nur eine davon stimmt. Alles gelogen finden Sie kostenlos überall da, wo Sie Podcasts hören, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und da finden Sie natürlich auch uns, die Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller und sage danke fürs Zuhören.